Liebe Kinder, liebe Schwestern und Brüder, Dreifaltigkeit, das ist wahrscheinlich das schwierigste Kapitel in der Theologie. Man kommt nie zu Ende. Die Frage ist ja, was bedeutet das für unser alltägliches Leben? Schon das Tagesgebet ist steil. Ich weiß nicht, ob Sie sich gemerkt haben, was wir am Anfang da beten. Ich wiederhole es noch einmal. Herr, himmlischer Vater, du hast dein Wort und deinen Geist in diese Welt gesandt, um das Geheimnis des göttlichen Lebens uns zu offenbaren. Also wir verstehen nur, wer Gott ist, weil er Christus auf die Welt gesandt hat. Aber wer Christus ist und wie wir mit Christus, mit Jesus leben können, das ist nur möglich, indem er uns in der Taufe diesen Heiligen Geist gesandt hat. Und dann wird wie ein Spotlicht, also auf das Zentrale dieses Geheimnisses ausgerichtet, gibt, dass wir im wahren Glauben die Größe der göttlichen Dreifaltigkeit bekennen. Und das ist nicht bloß, dass ich das Glaubensbekenntnis auswendig kann, sondern dass ich mit meinem Leben zeige, dass ich aus diesem Geheimnis lebe und die Einheit der drei Personen in ihrem machtvollen Wirken verehren. Wow! Noch einmal langsam. Die Einheit der drei Personen in ihrem machtvollen Wirken, in ihrer Einheit verehren. Die Ehrfurcht zu Gott, die Einheit Gottes, was ja für uns schwierig zu verstehen ist, dass er einer ist, aber trotzdem in drei Personen sozusagen für uns ansprechbar. Ich vergleiche das manchmal mit unseren schönen Steckern, die man ins Elektrodose steckt, wo es unterschiedliche USB-Anschlüsse gibt, ist immer der gleiche Stromkreis, aber es braucht manchmal unterschiedliche Zugänge. Die einen haben einen guten Zugang zu Gott als dem Schöpfer, der die Welt geschaffen hat, dem Vater. Andere beten direkt zu Jesus, weil sie ihn erfahren haben. Ich kenne nur wenige, die direkt zum Heiligen Geist beten und ihn bitten, dass er sie sozusagen durchströme. Wie auch immer wir Zugang haben, Hauptsache wir kommen in unserer Beziehung zu Gott. Und diese Dreifaltigkeit spiegelt sich ja in unserem Leben auch in den wichtigsten Beziehungen, die wir haben. Wir sind zuerst, wenn wir auf die Welt kommen, Kinder und sind dankbar, dass wir Eltern haben, die uns geschaffen haben, die sich um uns kümmern, die für uns da sind, Papa und Mama. Und dann aber werden wir groß und entscheiden uns, ein Gegenüber zu suchen, einen Partner, eine Partnerin, mit dem wir eins werden. Das ist sozusagen das, was wir wählen. Und schließlich, wenn unser Leben fruchtbar wird, werden wir Eltern. Man nennt das die Primärbeziehungen. Und so sollen wir zu Gott, die einen zum Vater beten. Christus haben wir erwählt, wie jemand, den wir ausgewählt haben. Christus müssen wir auch wählen, uns in unserem Leben irgendwann für ihn entscheiden. Und der Heilige Geist macht uns fähig, dass unser Leben fruchtbar wird, dass wir geistlich Vater und Mutter werden. Das ist sozusagen die innere Spur. Ich komme zu den heutigen Lesungen. Mose, Buch Exodus. Mose hat eigentlich die Nase längst voll von dem Volk, das er führen soll. Am Anfang waren sie alle begeistert. Endlich sind wir aus der Sklaverei weg. Wir ziehen ins gelobte Land, hurra. Aber es geht nicht so schnell, wie sie es sich gedacht haben. Und sie fangen an zu meutern. Nase voll. Wir wollen wieder zurück ins alte Leben. Und Mose ringt. Er ringt mit dem Volk. Er ringt aber auch in seinem Glauben mit Gott. Und er sagt, wenn ich bei dir Gnade gefunden habe, Herr, dann zieh doch bitte weiter mit uns. Du kennst doch, wie die Leute sind. Es ist ein hartnäckiges Volk. Bitte, du musst uns unsere Schuld vergeben. Und lass uns weiterhin dir gehören, dein Eigentum sein. Auch wenn, wie gesagt, Kinder von ihren Eltern wegrennen, Eltern haben sie immer im Herzen. Und das zieht sich wie ein roter Faden schon durch das Alte Testament. Gott hat nie sein Volk losgelassen, obwohl es oft abgehaut ist. Und Jesus greift das ja auf in dem Evangelium, wo es darum geht, diese zwei Söhne, der verlorene Sohn, der abgehaut ist. Aber auch der Ältere, der nicht abgehaut ist, aber sich innerlich entfremdet hat. Viele, die mit Gott in Verbindung stehen, haben keine Verbindung mehr, die getauft sind. Zweite Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels an die Gemeinde in Korinth. Der hat das auch erfahren. Begeisterte Christen, die dann irgendwann angefangen haben, ihre eigenen Ideen zu entwickeln und die nur noch sich gestritten haben, was das richtige Leben aus dem Glauben ist und nicht mehr innerlich wirklich Gott gesucht haben. Kehrt zur Ordnung zurück, schreibt er. Lasst euch ermahnen und seid eines Sinnes. Und dann, ihr seht daran, ob ihr wirklich aus dem Glauben lebt, indem ihr Frieden sucht, den wahren Frieden. Und dann sagt er, der Gott der Liebe und des Friedens wird mit euch sein. Und dann sagt er noch einmal, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Das ist das große Grußwort, das ich heute auch am Anfang der Messe gehalten habe. Und als Zeichen für diesen Frieden küsst euch mit dem heiligen Kuss. Noch heute in der Ostkirche gibt es dreimal beim Friedensgruß einen Kuss, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Er soll dir wieder Frieden schenken. Wir sollen wieder eins sein. Nicht bloß kurz Küsschen, bum, bum, bum. Evangelium. So sehr hat Gott diese Welt geliebt, sagt Johannes, dass er uns nie aufgegeben hat, sondern Christus gesandt hat, um uns zu retten. Er ist der Retter. Und wer an ihn glaubt, der geht nicht verloren. Wer ihm vertraut, geht nicht verloren. Das ist eine Garantiezusage Gottes. Er hat jetzt schon Anteil am ewigen Leben. Nicht erst, wenn wir gestorben sind. Wir haben doch jetzt schon Anteil in den Sakramenten mit der Liebe Gottes. Wenn wir das Brot des Lebens empfangen, nährt er den Menschen, den neuen Menschen in uns. Sind wir dankbar für die Zeichen dieses seiner Gegenwart? Aber wie gesagt, wenn die Menschen das nicht mehr in Anspruch nehmen, dann ist es, wie wenn Kinder manchmal nur noch Chips essen und Salami. Wenn sie dann Mangelerscheinungen haben, braucht man sich nicht wundern. So sehr sich Menschen heute um gute Ernährung kümmern, manchmal im Geistlichen denke ich, vielleicht wäre da mehr Vitamin und mehr Vielzahl und Tiefe ganz sinnvoll, damit dieses Leben der Dreifaltigkeit wieder in uns lebendig werde. Er hat Christus gesandt, nicht diese Welt zu richten, zu sagen, Schluss jetzt, ich habe jetzt genug, sondern zu retten, uns aufzurichten. Und damit sind wir am Kreuz. Jesus ist so weit gegangen, dass er sein Leben bis am Kreuz hingab. Und deshalb gibt es vielleicht keinen dreifachen Kuss mehr, aber was wir bis heute noch haben, dass wir immer das Kreuzzeichen machen, wenn wir im Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes uns segnen und unsere Gebete beginnen. Es ist sozusagen immer wieder diese Steckdose ausrichten, eine dreipolige. Und dieses Kreuz sollen auch wir nicht einfach bloß blind schlagen. Gott ist unser Schöpfer und unser Haupt. Und er soll auch das, was uns lenkt und leitet, bestimmen. Nicht irgendwelche andere Dinge. Er ist der Schöpfer. Er, von ihm beginnt alles. Und er komme immer wieder auch in die Dunkelheit unseres Lebens. Er steige hinab. Christus ist hinabgestiegen. Deshalb, manche machen das Kreuzzeichen ja irgendwie so, mindestens bis zum Brustbein, wenn nicht sogar zum Nabel. Er steigt hinab, am Karsamstag hinab in das Totenreich. Er kommt auch bei dir in die Tiefen, in deine Abgründe, um dich herauszuholen. Der Vater, der Sohn, aber auch in die Mitte deines Lebens und des Heiligen Geistes. Das ist sozusagen der Scheibenwischer, manche sagen das so. Das ist das, was uns verbindet, das, was uns in die Weite führt. Unser Herz weitet, aber auch uns wieder miteinander verbindet. Der Geist stellt wieder Frieden her, Freude und Gemeinschaft. Vielleicht nehmen Sie das bewusst mit einmal in dieser Woche und stellen Ihr Leben noch einmal bewusst unter das Geheimnis des Kreuzes. Nehmen Sie ruhig das Weihwasser, es erinnert daran. Ich möchte von dir gesteuert werden, im Namen des Vaters, des Sohnes, Herr, komm hinab, auch auf uns, in unsere Abgründe, auch in unseren Familien, die Orte, wo wir leben. Verbind uns wieder durch deinen Geist. Amen.